Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, die Frage des heutigen Sonntags lautet, wird der Herr Glauben finden auf Erden, wenn er kommen wird? Wir müssen feststellen, dass der Glaube an die Wiederkehr Christi in den Kirchen weitgehend unterbelichtet ist oder keine Rolle mehr spielt, obwohl das Kommen des Herrn zu den zentralen Punkten unseres Glaubens gehört, der Bibel gehört. Es ist ein Thema vieler Gleichnisse, die Jesus im Neuen Testament erzählt. Und so wiederhole ich noch einmal die alles entscheidende Frage, auf die das Gleichnis heute abzielt. Wird der Herr Glauben finden auf Erden, wenn er kommen wird? Jesus beginnt das Gleichnis mit der Einleitung, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten. Und hiermit ist auch schon der Weg zum Glauben, wenn der Herr wiederkommt, gewiesen. Es geht uns ums Beten. Wir sollen allezeit beherzt und ausdauernd beten. Denn wir haben einen Gott. Und ich habe euch drei Punkte mitgebracht. Einen Gott, der erstens gerne hört, der zweitens bald errettet und der drittens besorgt wartet. Wir haben einen Gott, der gerne hört. Um den Jüngern diese Lehre beizubringen, erzählt Jesus ein Gleichnis. Aber sagen wir besser, es ist ein Ungleichnis. Warum ein Ungleichnis? Weil Jesus von einer angefochtenen Witwe erzählt, die zu einem Richter geht, um ihr Recht zu bekommen. Und dieser Richter ist alles andere als gerecht. Er ist weder engagiert noch irgendwie interessiert, dieser Witwe in irgendeiner Form zu helfen, geschweige denn Recht zu sprechen. Und die klare Aussage ist, so ist Gott überhaupt nicht. Im Gegenteil. Mit dem Gleichnis dieser Witwe ist aber auch die Gemeinde gemeint. Vielleicht auch der einzelne Christ, der Unrecht erfährt im Leben. Auch die Gemeinde Jesu ist in dieser Welt angefochten. Wir werden nächste Woche in der Church Night, wozu ich euch wirklich herzlich einlade, Open Doors haben. Wir werden die Melanie Eckert von Open Doors hier haben und wir werden sehen, wo Menschen wirklich angefochten sind bis aufs Leben oder bis in den Tod hinein. Und so geht es uns. Manchmal sind wir unter Druck, auch als Gemeinde Christi. Damals war es so, von Seiten der Juden waren sie unter Druck, aber auch von Seiten des Kaisers. Und nehmen wir mal den ungünstigsten Fall an, eine Witwe, die ja damals so gut wie gar nichts zählte. Sie bekam nichts und jetzt ist da dieser ungerechte Richter, der nicht mal Gott fürchtet, der böse ist. Aber die Frau schafft es irgendwie, weil sie so nervig ist und weil sie einfach nicht aufgibt, dass er trotzdem hilft. Worauf will Jesus hinaus? Wie viel mehr darf die Gemeinde, wie viel mehr dürfen wir, jeder Einzelne von uns erwarten, bei Gott unser Recht zu finden? Aber warum dann dieses anhaltende Beten, wenn doch Gott gut ist und helfen will? Nicht, weil Gott es braucht. Nicht, weil wir Gott dadurch willig machen müssten, uns doch endlich zu helfen. Sondern weil Gott von uns angesprochen werden will. Gott ist ein Gott der Beziehung und er liebt es, von uns angesprochen. Er weiß, wie wir funktionieren und er weiß, dass dieser Strom der Hilfe und der Gnade nur fließen kann, wenn wir mit ihm verbunden sind. So wie ein Stecker mit der Steckdose verbunden ist. Weil es unsere Bestimmung ist, betet ohne Unterlass, ermahnt Paulus die Thessalonicher. Beharrlichkeit im Beten, obwohl der Vater weiß, was wir nötig haben. Um unsertwillen ist die Beharrlichkeit nötig, nicht um Gottes Willen. Denn, und hier ist die Pointe, Gott ist eben ganz anders als der ungerechte Richter. Gott ist der Ursprung und der Bürger allen Rechts. Gott erbarmt sich ja ganz besonders der Witwen und der Waisen im Alten Testament. Der Schwachen, er erbarmt sich über alle seine Kinder und im Neuen Testament erbarmt er sich über die, die krank sind, die den Herrn, die den Retter brauchen. Und nun ist auch die Gemeinde natürlich in einer ganz anderen Lage als diese Witwe. Vers 7 ist leicht zu überlesen. Da heißt es, ihr seid ja die Auserwählten. Also gewisserweise Gottes Augapfel. Die ständige Anfechtung, die über unser Leben kommt, weil wir zum Gekreuzigten gehören, zum Auferstandenen gehören, ändert nichts daran, dass der Herr uns in jeder Lage beisteht. In jeder Lage. Paulus schreibt es im Römerbrief, nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes. Hohes, tiefes, gegenwärtiges, zukünftiges und eine ganze Litanei. Und er selbst schreibt im Korintherbrief, was er selbst erlebt hat, als einer, der treu war im Glauben. Verfolgung, Blöße, Hunger, ja, Gefängnis, Schwert, alles Mögliche. Vers 7 möchte ich darum nochmal deutlich aussprechen. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten? So steht Gott zu euch. So steht Gott zu dir. So steht Gott zu mir. So sind wir bei ihm geachtet. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht, dass Gott uns zugewandt ist und uns gerne erhört. Er ist nicht taub auf beiden Ohren, aber findet er Glauben, findet er diesen Glauben bei uns? Glaubst du, dass Gott dich gerne erhört? Punkt 2. Findet er den Glauben an den Gott, der bald rettet? Wir beten zu einem Gott, der plötzlich, bald, schnell hilft. Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze, sagt Jesus. Jetzt fragen wir uns natürlich immer wieder, warum dauert es dann so lange, bis Gott endlich alles vollendet? Manche Theologen haben diese Erwartung ganz ins Diesseits aufgelöst. Das Thema des letzten Sonntags, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und ja, es ist unter uns, aber dann gibt es ja nichts mehr, worauf wir warten sollen. Ja, Jesus ist mit dem Reich Gottes gekommen, aber schon jetzt erfahren wir Gottes Liebe mitten in dieser geplagten Welt. Schon jetzt sind wir errettet, schon jetzt von unseren Sünden befreit. Schon jetzt sagt er, wir sind Kinder Gottes. Und in diesem Sinne dürfen wir schon jetzt in der Fülle leben und dürfen jeden Tag bitten darum, Herr, erfüll mich mit deinem Geist. Wir dürfen uns das Wort Gottes aufsaugen, die Wahrheit, es ist so. Wir können nicht noch mehr Kinder Gottes werden, noch mehr von Gott geliebt werden. Er liebt uns und es ist so. Und in diesem Sinne sollen wir in der Fülle leben. Und doch lehrt uns das Neue Testament, dass der Herr wiederkommt. Die Juden glauben, dass er zum ersten Mal kommt, aber wir glauben, dass er wiederkommt. Dass er zu uns kommt, dass die Rettung vollendet wird, die jetzt bereits begonnen ist. Dass seine Gemeinde dann bei ihm sein wird. Dass das Böse ein für alle Mal besiegt wird. Dass Gott alles neu schafft. In dieser Welt ist alles vorläufig. Wir beten ohne Unterlass, dass die Herrschaft Gottes kommt. In jedem Vater unser, dein Reich komme. Was beten wir da überhaupt? Es ist schon da, aber es kommt, es soll kommen. Dass es sich ausbreitet, dass uns geholfen wird. Rettung bedeutet ja nicht nur Rettung in Ewigkeit, sondern auch hier und jetzt, wenn wir Heilung brauchen. Herr, hilf, rette, heile, befreie, Rettung aus schweren Umständen. Noch leben wir in dieser Welt und noch erfahren wir als Christen wie andere Menschen auch Leid und schwere Zeiten. Aber wir wissen, dass Jesus auferstanden ist, dass er zur Rechten Gottes sitzt, wie wir bekennen jeden Sonntag. Dass er wiederkommen wird, um seine Braut, seine Gemeinde zu sich zu holen. Und wir schauen auf die künftige Herrlichkeit. Und wir sehen, dass sie gegenüber der Leiden hier jetzt nicht ins Gewicht fallen. Davon spricht Paulus im Römerbrief. Und auch hier steht die Frage am Ende, wird der Herr diesen Glauben bei uns finden? Findet er diesen Glauben in dir, dass er bald rettet? Oder sind wir letztlich wie die Jungfrauen in einem anderen Gleichnis, die kein Öl haben in den Lampen? Also die den Heiligen Geist gar nicht in sich aufnehmen? Leben wir im Glauben, dass Gott mit dem, was jetzt ist, noch nicht am Ende ist? Oder haben wir vergessen, was Gott alles für uns schon getan hat und erwarten gar nichts mehr von ihm? Wie geht es dir mit deiner Erwartung im Glauben? Oder fließt du einfach so dahin und denkst, ja, was soll denn noch kommen? Und zuletzt beten wir zu einem Gott, der selbst besorgt wartet. Die eigentlich bedrängende Frage lautet ja nicht, ob auf Gott Verlass ist. Auf Gott ist Verlass. So heißt es im Psalm 33,4, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er sagt, hält er gewiss. Auf Gott können wir uns 1000%ig verlassen. kritisch stehen die Dinge hinsichtlich der Frage, die wir uns in solcher Lage immer wieder zum Schluss, wenn überhaupt, stellen. Jesus kommt gewiss, aber könnte es sein, dass er keinen Glauben vorfindet? Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Wird er dieses Vertrauen finden? Biblische Offenbarung kennt keine Evolution des Glaubens, der die ganze Welt erfasst. Allversöhnung kennt die biblische Offenbarung in dieser Form nicht. Zum endzeitlichen Denken und Erwarten der Urgemeinde gehört vielmehr der Abfall, die Trennung, die der Glaube hervorbringt. Die Entscheidung bewirkt Scheidung, nicht Gleichmacherei. Vereinnahmung aller Menschen, ach komm, sind doch eh alle gläubig, sondern der Ruf zum Glauben, der eine Veränderung der Lebensweise bewirkt. Wir bleiben nicht dieselben, wenn wir von Neuem geboren werden, weil wir von oben her, da können wir gar nichts dagegen machen, aber wir bekommen Gottes Geist und wir bekommen seine Gedanken durch die Schrift und wir sind anders. Und es wird eine Trennung immer wieder bewirken. Leute werden uns verlachen. Wenn sie sagen, was, du bist doch, das glaubst du doch nicht wirklich. Wir werden ein Dorn sein im Auge von manchen Menschen, wenn wir uns wirklich bekennen als Christen. Das ist normal und wir sollten damit rechnen, sagt Jesus. Es kann sein, dass ihr gehasst werdet um meinetwillen, sagt Jesus. In Lukas 17 berichtet von der Entrückung. Der eine, zwei werden auf dem Feld sein. Einer wird gehen und der andere wird bleiben. Scheidung. Gott will das nicht. Gott will, dass alle gerettet werden. Aber es ist an uns, an jedem Einzelnen, diese Entscheidung immer wieder zu treffen und darin zu bleiben. Paulus schreibt zu den Thessalonichern, lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen. Ja, nicht der Müll, sondern der Glaubensabfall. Also so, dass Menschen einfach sagen, pff, den lieben Gott, den guten Mann sein lassen. Sonst ist uns egal, es gibt keinen Gott. Bei all dem ist nicht nur an die Welt gedacht, an die Menschen, die sowieso vielleicht gar nichts mit Gott zu tun haben, nein, sondern auch an die Verirrung, an die Verführung und die Aushöhlung der Gemeinde. Und man muss sich nur einmal umsehen und umhören in der Christenheit oder in den Kirchen im Ernst. Die Rede von Gott und seinem Evangelium ist oftmals einem Ersatzevangelium gewichen, was gar nichts mehr mit der kraftvollen Botschaft der Bibel zu tun hat, sondern nur noch so eine Allerweltsethik verkündigt. Es geht nur noch ums Horizontale, aber um den Christus geht's nicht mehr. Also wenn Jesus wiederkommt und wir hätten keinen Glauben, dann wäre sein Erscheinen nicht große Freude bei uns. Nicht die Evakuierung unseres Lebens, sondern das genaue Gegenteil. Kein Öl in den Lampen haben, ist das Bild, das ich bereits erwähnt habe. Und in diesem Fall stünde man am Ende draußen. Jesus will uns keine Angst einjagen, gar nicht. Er will dringend einladen durch diese Botschaft. Bei Gott stehen die Türen offen, weit, immer. Seine Arme sind weit ausgebreitet. Die Frage ist, findet er Einlass bei uns? Die Christen müssen sich immer wieder fragen, was nimmt den Platz ein von Jesus? Es geht jetzt nicht um unsere Rettung oder dass Gott uns nicht mehr lieb hat, sondern wie viel Raum hat er in uns? Und es könnte sein, dass wir nachlassen, dass wir sauer werden, dass wir innerlich aufgeben. Und deswegen drängt uns Jesus mit diesem Gleichnis. Und deswegen macht das Zuwarten Gottes auch seinen Sinn. Wir können umkehren, wenn wir nachgelassen haben. Wir haben jetzt noch Gelegenheit, uns auf das Kommen des Sohnes Gottes vorzubereiten. Das Zögern Gottes bedeutet nicht, dass Gott nicht will, dass Gott ein herzloser Richter ist. Das hatten wir schon. Nein, das Gegenteil ist der Fall, weil er möchte, dass alle eine Chance haben. Und so bekommt das Beten einen guten Sinn. Und ich glaube, wir brauchen auch diese Spannung, auch als Menschen des Glaubens, dass wir wissen, er kommt wieder. Wir leben im Blick auf das Kommen. Ihr kennt das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Der eine sagt, Vater, gib mir das Erbe, was mir zusteht, wenn du tot bist. Und er geht und verprasst und vergeigt alles und kommt dann zurück zum Vater, der mit offenen Armen dasteht. Und der ältere Sohn ist sauer darauf. Was machst du mit dem Sohn? Und wieso? Und ich war immer da. Und dieses Gleichnis da wirbt er mit einer Frage oder sagt, komm doch auch. Und dieses Gleichnis bleibt offen. Wir wissen nicht, ob der ältere Sohn kommt. Und dieses Gleichnis hier ist was Ähnliches. Es ist das einzige Gleichnis im Neuen Testament, das mit einer Frage schließt. Jesus beantwortet die Frage nicht. Sie soll mit uns gehen. Glauben wir unserem Gott, der besorgt auf uns wartet? Findet der Herr Glauben, wenn er wiederkommt? Ich sag's noch einmal, die drei Punkte. Findet er Glauben, wenn er wiederkommt? Glauben, dass Gott gerne hört. Zweitens, den Glauben, dass er dich bald errettet, dir hilft, dich heilt. Und den Glauben, dass Gott besorgt wartet. Wo stehen wir heute mit unserem Leben? Die Einladung zum Glauben von Gott her steht. Vielleicht sagst du heute, ich möchte gerne glauben, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Gott liebt dich und er hat alles für dich getan, damit du vertrauen kannst. Er hat Jesus für deine Sünden dahingegeben. Jesus ist für dich gestorben und hat dir den Weg zum Vater eröffnet. Das Einzige, was du tun musst, ist zu glauben und Jesus dein Leben geben. Er ist dein Retter und er möchte auch dein Meister sein, der von nun an dein Leben führt. Wenn dich das betrifft, dann will ich dich heute einfach einladen, mit mir zu beten. Jetzt, Gott, ich danke dir, dass deine Einladung auch mir gilt. Danke, dass du mich rufst und hierher gebracht hast. Ich bekenne dir heute meine Sünde. Ich habe mein Leben ohne dich gelebt und will ab jetzt mit dir als meinem Herrn leben. Danke, dass du mich angenommen hast als dein Kind. Danke, dass du mir vergeben hast. Erfülle mich mit deinem Geist. Führe mein Leben ab heute so, wie du es möchtest. Amen. Wenn du das wirklich von Herzen willst und sagst, da ist diese Sehnsucht, dann komm auch gerne auf mich zu, möchte dir gerne helfen in den nächsten Schritten. Und wenn du Christ bist, aber merkst, dass dein Glaube in Mitleidenschaft geraten ist, andere Dinge sind irgendwie dazwischen gekommen und du hast aufgehört, Jesus zu erwarten oder etwas von ihm zu erwarten, deine Lampen sind leer, dann weihe ihm heute neu dein Leben, heute an diesem Sonntag. Hier ist das Taufwasser. Das Taufwasser bedeutet voller Zugang zu Jesus Christus. Und dann komm nach vorne, ich gieße das Wasser rein. Nimm Wasser in die Hand und zeichne es neu auf deine Stirn oder nimm es einfach in die Hand und denke daran und sag, Herr, ich gebe dir heute neu mein Leben. Ich möchte, dass du Glauben findest, wenn du wiederkommst. Und ich möchte im Glauben leben. Ich möchte leben mit allem, wozu du mich berufen hast. Ich möchte nichts im ersten Rang geben in meinem Leben, nicht der Arbeit, nicht dem Vergnügen, nicht irgendetwas, nicht einem Hobby oder so, sondern dir möchte ich den ersten Rang geben. Heißt nicht, dass wir nichts mehr machen dürfen oder nur in der Kirche hocken. Nein, das heißt es nicht. Aber dass er Nummer eins ist. Und dazu lade ich dich ein. Und Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir danken dir, Jesus, für dieses wunderbare Gleichnis, mit dem du um uns wirbst und uns lockst. Und Herr, wir wollen diesen Glauben haben. Und wir danken dir, dass du ihn uns geschenkt hast. Wir brauchen ihn einfach nehmen. Es gibt nichts zu tun. Keine Leistung, die wir bringen. Einfach nur uns selbst. Und Herr, lass Frucht bringen, dieses Wort, in jedem einzelnen Herzen derer, die hier sind und hören und der, die über den Livestream oder sonst was das hören. Tu dein Werk an uns. In Jesu Namen. Amen.